Und nachdem wir ja von der Distanz her sehr weit verstreute Standorte haben, ist es uns trotzdem wichtig, dass die Leute alle regelmäßig zusammenkommen, um sich auch zu vernetzen, weil wir das auch bei so einer größeren Praxisgruppe als Vorteil sehen, dass man da ein riesiges Netzwerk an Wissen auch hat. Und haben da verschiedene Formate im Jahr. Einmal ist das unser sogenannter internationaler Workshop. Da sind wir einmal im Jahr irgendwo in Europa für ein paar Tage unterwegs. Das soll auch so ein bisschen ein Dankeschön sein als Nicht-Logopäde. Ich habe sehr hohen Respekt vor diesem Job. Deswegen möchten wir es auch nutzen, um mal Danke zu sagen. Plus auch da wieder die Leute zusammenbringen und auch zu schauen, wie wir unser Unternehmen zusammen voranbringen können. Also da sind wir wieder bei dem Thema, dass es uns wirklich wichtig ist, dass sich jeder einbringen kann und sagen kann, was läuft gut, was läuft nicht so gut.
Du hörst UP-Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. 40 MitarbeiterInnen, 6 Standorte, jede Menge frischer Ideen. Bei Logopädie Brunner läuft's. Eva Maria und Florian Brunner denken Unternehmertum in der Heilmittelbranche neu. Mit digitalen Tools, Aufstiegsmöglichkeiten und Workshops an Urlaubsorten. Im Gespräch mit OP-Herausgeber Ralf Buchner erzählen die beiden, wie sie ihre Teams führen, Fachkräfte binden und ihr Unternehmen weiterentwickeln. Also Kopfhörer auf und los geht's mit einer Folge voller Inspiration. Viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von UP Podcast. Und heute nehmen wir uns mal Zeit, eine Praxis genau kennenzulernen und zu gucken, was kann man von denen lernen. Und da ist meine Kollegin, die das vorrecherchiert, auf die Logopädie Brunner GmbH gestoßen. Das hört sich gewaltig an, aber dahinter verbergen sich zwei Menschen, nämlich Eva und Florian. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Wollt ihr euch einfach mal selbst vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht?
Können wir gerne machen. Eva, willst du anfangen?
Mhm. Also ich bin Eva, ich bin Logopädin, ich bin 38 Jahre alt und bin seit 2009 im Beruf, war zuerst auch in 2 Praxen nacheinander angestellt und dann kam ich tatsächlich schon zur Selbstständigkeit. Hat sich relativ ergeben, da mein Mann und ich beruflich umgezogen sind, seinerseits beruflich, und ich dann auf der Suche war und da eine Praxis zum Verkauf stand und ich mir dachte, ja, wäre eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Ich hatte schon immer mit dem Gedanken der Selbstständigkeit und der eigenen Praxis gespielt und dann hat sich das so tatsächlich sehr gut ergeben und bin klein gestartet in der kleinen Praxis.
Okay, gehen wir gleich weiter drauf ein. Florian?
Genau, ich bin der Florian. Ich bin tatsächlich der Nicht-Logopäde in unserem Unternehmen. Ich habe klassisch BWL studiert, habe dann noch ein MBA gemacht, habe lange Jahre in der Luftfahrtbranche gearbeitet. Im Hintergrund natürlich immer Eva schon mit kaufmännischen Tipps unterstützt und ja, irgendwann dann mit reingerutscht.
Der Luftfahrtbranche? Weiß nicht, was hast du gemacht?
Ich war bei einer Fluggesellschaft im kaufmännischen Bereich,
Finanzbereich. Ah, okay. Ah, cool.
Genau.
Ja. Hast du immer Freiflüge gekriegt?
Ne? Ja, tatsächlich.
Ja, das ist der Unterschied, ob man für eine Fluggesellschaft oder für eine Logopädin arbeitet. Aber
darauf kommt richtig.
Okay, also das heißt, Eva, du hast erzählt, du musstest umziehen, weil dein Mann beruflich sich verändert hat und bist ihm sozusagen gefolgt. Und dann hast du eine Praxis übernommen, eine kleine Praxis. Wie groß war die?
Sie hatte 2 Zimmer, hatte keine Mitarbeiter. Ich habe also wirklich zuerst alleine gestartet, habe aber relativ schnell gemerkt, ich hätte gern ein Team, ich möchte mich da vergrößern, möchte Kollegen oder Kolleginnen in der Praxis haben, was sich dann auch recht bald entwickelt hat. Und da es eher ein kleinerer Ort war mit der Praxis, war es aber so, dass ich noch mehr gestalten wollte. Und
halt nicht. Ja. Ich glaube, das heißt jetzt eine ganze Reihe von Leuten hören und sagen, hey, wieso will die ein Team haben und findet dann Leute? Mhm. Wo findet man dann Logopädinnen aktuell?
Tatsächlich hatte ich damals online eine Stelle ausgeschrieben.
Das hat funktioniert.
Ja, damals hat es auch sehr gut über den Weg funktioniert, ja.
Mhm. Okay, gut. Und dann hast du also deine Leute dazugeholt. So, wie kommt man auf die Idee, eine Filiale aufzumachen?
Also es war so, in dem ersten Ort war es eher ein kleinerer Ort. Ich hatte auch schon immer versucht, sehr viele Kooperationen aufzubauen, das alles noch zu erweitern. Und es war, glaube ich, auch örtlich bedingt relativ schwierig. Und dann bin ich eben den Schritt gegangen zu überlegen, ja, vielleicht einfach mal einen zweiten Praxisstandort zu eröffnen. Und ja, das hat dann richtig viel Spaß gemacht, einerseits da die neuen Räumlichkeiten zu gestalten, dort auch nochmal ein neues Team aufzubauen mit neuen Leuten und nochmal große Schritte voranzugehen.
Ist es ein Unterschied, ob man eine Praxis kauft und in eine bestehende Praxis reingeht oder ob man komplett neu aufmacht?
Für mich ja. Also als ich die Praxis gekauft und übernommen hatte, waren da natürlich einerseits das Mobiliar schon, Strukturen, die so ein bisschen eingeführt waren für die Patientinnen und Patienten. Vieles wollte ich natürlich übernehmen, hatte aber dann immer diesen Drang, ja, das zu verändern und so zu machen, wie ich es haben wollte. Und das war dann natürlich an dem zweiten Praxisstandort ganz toll. Da habe ich von Anfang an alles gestalten können. Und als dann das Team dazu kam, eben mit dem Team das neu aufzubauen und da neue Strukturen, Prozesse einzuführen, das war dann einfach so der rote Faden, der dann da dazu kam.
Florian war wahrscheinlich immer schon dabei, so begleitend,
Genau, ja.
kaufmännisch.
Richtig.
Und irgendwann, also arbeitest du jetzt hauptberuflich für deine Frau oder mit deiner Frau?
Genau, also tatsächlich haben wir dann, Eva hat es gerade schon erzählt, 2016 eine zweite Praxis übernommen. Vielleicht ganz interessanter Fakt, damals, vor 10, 15 Jahren, waren eher noch die Patienten und Patientinnen das limitierende Element. Das hat sich ja jetzt mittlerweile sehr stark gewandelt. Deswegen auch der zweite Standort. Weitere 2, 3 Jahre später kam Eva wieder mit dem Wunsch, hat gesagt, ach, noch eine Praxis wäre ja auch ganz nett, irgendwie ein Team zusammenbringen, die Leute zusammenführen, macht super Spaß. Und das war dann tatsächlich so der Moment 2019, wo wir gesagt haben, okay, dann lass uns das doch zusammen machen, weil ich, wie du auch gerade schon gesagt hast, im Hintergrund immer dabei war, ich auch keinen langweiligen Job bis dato hatte und auch Kinder anstanden, Kinderplanung anstand und dementsprechend, auch wenn wir gerne arbeiten, die Work-Life Balance dann komplett aus den Fugen geraten wäre. Und dann haben wir beschlossen, dass ich voll mit einsteige. Ich bin zwar noch beratend in der Branche weiterhin tätig, weil ich da den Kontakt halten möchte und auch sehr viel mitnehmen kann tatsächlich. Vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Aus so einem Konzern kann man natürlich auch einiges mitnehmen, was man auch tatsächlich dann für eine Praxisgruppe nutzen kann oder auch für kleine Praxen.
Wer ist denn der Treiber bei euch, dass ihr euch weiter ausbreitet, dass ihr neue Filialen aufmacht? Ist Eva diejenige oder bist du das, weil du sagst, hier, ich kenne Konzernstrukturen, ich weiß, wie man skaliert?
Ja, interessanterweise, ich natürlich als BWLer, wie er im Buch steht, hat natürlich schon, als Eva ihre kleine Einzelpraxis übernommen hat, gesagt, ah, da können wir doch was draus machen. Da war Eva nicht begeistert davon, aber in den Jahren danach war es tatsächlich Eva, die immer wieder kam und gesagt hat, ach, das macht dir Spaß, das würden wir gerne aufbauen. Also da war sie eher der Treiber und ja, mittlerweile sind wir zusammen in der Geschäftsführung, besprechen das zusammen, was Sinn macht und was nicht.
Wie viel machst du noch Logopädie, Eva?
Aktuell bin ich mal nicht am Therapieren, steige aber ab Herbst wieder ein und ich mache immer so längere Blöcke, so über ein Jahr, mache mal dann eine Pause, meistens dann projektbedingt, wenn dann große Themen anstehen. Aber bin jetzt dann froh, bald wieder einzusteigen.
Ja, cool.
Aber sehr im kleinen Rahmen, es war immer so ein Vormittag oder ein Nachmittag, denn die anderen Tätigkeiten sind natürlich dann jetzt auch groß und viel geworden.
Ja klar, was macht mehr Spaß? Logopädie oder Managen?
Also mittlerweile finde ich das Managen, denn man kann einfach was aufbauen, verschiedene Dinge einführen, hat sein Team im Hintergrund. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch sehr schön, zwischendurch zu
Ja,
therapieren.
okay, gehen wir mal zu eurer heutigen Größe. Wie viele Standorte habt ihr?
Wir haben jetzt im August dann 6 Standorte. Wir machen jetzt in Fürth gerade einen auf aktuell und haben 6 Standorte dann, genau, mit
Also
40 Kolleginnen und Kollegen.
ich habe gesehen, ihr habt Nürnberg, Fürth und ihr habt Frankfurt am Main. Das liegt, also für mich als Kieler liegt das weit auseinander so, ganz unterschiedlich. Wie wählt ihr eure Standorte aus? Ist das gewürfelt, Zufall? Kommen da Leute auf euch zu oder wie geht das?
Tatsächlich gemischt. Also wir haben ja uns in Rhein-Main erstmal ja, entwickelt, sind dann auf Nürnberg tatsächlich über Kontakte gekommen an einer Schule und kommen tatsächlich auch gebürtig aus der Ecke grob, also so Oberpfalz. Wir haben dann gemeint, das macht vielleicht ganz gut Sinn. Für unser Konzept, das wir haben, sind große Städte eigentlich auch ganz sinnvoll, weil wir da natürlich auch entsprechende Kolleginnen und Kollegen dann finden. Und sind so dann eben auf Nürnberg gekommen. Mannheim haben wir auch einen Standort. Da hat sich das Ganze aus dem Team heraus entwickelt. Eine Kollegin wollte auch der Liebe wegen in die Mannheimer Region ziehen, kam auf uns zu, hat gesagt, oh, sie zieht jetzt um, möchte aber ungern uns verlassen. Wir haben auch gesagt, wir möchten dich auch ungern ziehen lassen und haben dann relativ spontan gesagt, dann lass uns doch zusammen da einen Standort entwickeln, was auch super geklappt hat. Also es sind verschiedene Themen. Wenn halt was auf den Tisch kommt, dann schauen wir uns das an, ob das Sinn macht, ob wir da genügend Patienten finden, aber auch Kolleginnen und Kollegen und sind da relativ dynamisch unterwegs.
Okay, also die ist auf euch zugekommen und gesagt, hier, ich muss weg, aber
Genau.
ich will nicht von euch weg. Okay, das ist ja, was sich jeder Chef wünscht, dass die Mitarbeiter eine sehr innige, also eine professionell innige Beziehung zu jemandem haben. Was macht ihr denn, damit eure Leute euch so mögen?
Ich glaube, wir versuchen stets auf jeden Einzelnen einzugehen. Ein großer Wert von uns ist auch, dass jeder individuell ist und wir gucken, dass sich jeder wohlfühlt mit seinen Bedingungen, die er am Arbeitsplatz und im Teamumfeld braucht. Ich denke, wir haben verschiedene Strukturen und Prozesse, die einfach das Arbeiten allgemein leicht und angenehm gestalten und aber auch, ja, Team-Events, die sicherlich jedem gefallen oder wirklich Spaß machen, wenn das Team zusammenkommt. Genauso Workshops
Ja.
für unsere Führungskräfte. Ja, da
Ich denke,
versuchen wir einfach viel aufzubauen.
das große Stichwort ist auch Wertschätzung tatsächlich. Das ist so ein bisschen die Herausforderung natürlich. Mit zunehmender Größe wird alles ein bisschen anonymer, ein bisschen strukturierter, nicht mehr ganz so nah natürlich. Trotzdem versuchen wir da aber den Kontakt so gut wie möglich zu halten, zu wertschätzen, auf jeden Einzelnen einzugehen, und trotzdem so das Menschliche noch in den Vordergrund zu stellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Okay, das war jetzt, das war sozusagen die Tonspur, das, was man erwarten würde. Jetzt mal konkret. Also, wie merke ich, wenn ich fange bei euch morgen an, woran merke ich ganz konkret vom ersten, wie läuft das, dass ich Wertschätzung von euch wahrnehme? Erzählt mal.
Vielleicht auch schon mit Kleinigkeiten am Anfang, dass die Praxisleitung den Raum gestaltet von dem neuen Mitarbeiter, der neuen Mitarbeiterin, das schön dekoriert, wir haben ein kleines Willkommenspackage, dann natürlich logischerweise auch die Einarbeitungszeit, dass man wirklich in aller Ruhe auf die Themen eingeht, die in der Praxis bestehen. Aber auch schon diese Kleinigkeiten wie ein kleines Mittagessen mit dem gesamten Team, dass man schon die Leute kennenlernt, weiß, ach, da ist jeder für einen da. Ich kann Fragen stellen, wenn ich was habe. Ich habe Ansprechpartner. Ich habe auch jemanden, mit dem ich mal kurz zwischendurch an der Tür quatschen kann. Ich glaube, Mitgestaltung ist auch noch mal ein ganz, ganz großer Punkt bei uns. Wir wollen die
Okay.
Leute auch einbinden, dass sie Dinge mit neu machen können, gestalten können. Wir haben auch Arbeitsgruppen, in die sich unsere Leute dann ja einbringen können.
Okay, lass mal die Mitgestaltung
Ja.
machen. Woran kann ich mitgestalten? Kann ich sagen, also so wie die eine Kollegin gesagt hat, ich will einen neuen Standort mit euch aufmachen. Das wäre ja eine Form von Mitgestaltung. Was kann ich noch machen? Was kann ich noch mitgestalten?
Ein Beispiel fällt mir da ganz konkret ein. Wir haben eine Kollegin, die in Social Media relativ erfolgreich privat unterwegs war und auf uns zukam, gemeint hat, wir müssen mal bei Social Media ein bisschen was machen und dann im Endeffekt die von Eva genannte Arbeitsgruppe, also eine der Arbeitsgruppen gegründet hat, wo wir einfach dann unseren Instagram, Facebook und so weiter Account eröffnet haben. Also, dass man da die Leute auch wirklich mitnimmt und auch klar macht, hey, das ist jetzt nicht irgendwie eine Eva und Florenz Show, die wir hier machen, sondern jeder ist selbst verantwortlich natürlich auch, aber kann sich dementsprechend auch gut einbringen und selbst mitgestalten die Zukunft von unserem Unternehmen. Das ist uns, glaube ich, auch ganz wichtig, dass da jeder wirklich was machen kann. Und Eva hat ja auch schon die Workshops angesprochen, kommen wir vielleicht auch nochmal zu sprechen.
Ja,
Ja.
das heißt, ihr lasst Leuten Freiraum, auch was anderes zu machen. Wie macht ihr das? Also, wenn ich jetzt Social Media Account betreue, behandle ich dann 2 Einheiten weniger die Woche und habe dann die Zeit, das zu machen? Oder wie wird sowas vergütet oder
Genau,
honoriert?
da wird im Endeffekt dann Zeit gut geschrieben dafür. Die Kolleginnen und Kollegen schreiben dann auf, wie viele Stunden sie da im Monat für gebraucht haben und dann wird das gut geschrieben. Also da.
Dürfen die selbst entscheiden, wie viel Zeit sie wo reinstecken, oder ist das vorher vereinbart?
Also groben Rahmen geben wir natürlich nicht, dass auf einmal jemand 40 Stunden die Woche mit Social Media beschäftigt ist. Aber letztendlich ist es auch eigenverantwortlich und das klappt auch sehr gut. Also da.
Wenn ich jetzt bei euch arbeite als Vollkraft, wie viele Behandlungseinheiten muss ich dann so absolvieren, oder ist das nicht vorgegeben?
Da haben wir im Endeffekt eine Vorgabe, die erreicht werden sollte. Das sind im Endeffekt pro Zeitarbeitsstunde, die man arbeitet, eine Therapie und die Viertelstunde vor Nachbereitungszeit dann. Das ist so unser
Okay.
grobes Konzept. Wobei wir auch da gerade noch mal ein bisschen umstellen wollen, um noch flexibler zu werden. Aber das ist noch nicht ganz spruchreif.
Ja, okay, klar. Das ist ja das, was alle so machen. Das heißt, wenn ihr da das anbietet, was alle anbieten, dann zahlt ihr auch das, was alle so zahlen, oder ist bei euch Bezahlung irgendwie anders geregelt?
Also ich würde sagen, was wahrscheinlich die meisten Praxen zahlen, dass wir ein überdurchschnittliches Gehalt zahlen. Das ist ein bisschen aufgesplittet. Also auch da versuchen wir wirklich auf die einzelnen Individuen einzugehen. Was bei uns zum Beispiel der Fall ist, wir zahlen jeder Kollegin, jedem Kollegen das gleiche Gehalt. Also bei uns kann man jetzt nicht verhandeln und dann bekommt der oder diejenige, die besser verhandeln kann, mehr, sondern wir haben wirklich ein festes Gehalt, das wir geben, einfach um da auch fair gegenüber allen Kolleginnen und Kollegen zu sein. Dazu kommt dann aber noch ein Bonus, der jährlich ausgezahlt wird und der leistungsorientiert dann ist, einfach um da auch denjenigen Danke zu sagen, die einfach ein bisschen mehr machen als vielleicht die Standardarbeit, die Extrameile gehen. Und das kommt im Endeffekt dazu.
Was muss ich machen, damit ich mehr Geld kriege, damit ich einen Bonus kriege?
Wir haben 7 Werte insgesamt. Das Feedbackgespräch wird anhand dieser Werte geführt auch, zum Beispiel Verlässlichkeit. Warst du immer pünktlich in der Arbeit oder hast du jede dritte Woche verschlafen? Kompetenz, wie machst du Fortbildungen? Bildest du dich weiter? Hast du da Interesse dran und so weiter? Und im Endeffekt wird es daran abgeleitet. Und ja, dann 100% wären dann das, was man als Arbeitgeber erwarten kann. 200% wäre ein Traum und 0% wäre, reden wir nicht drüber, gab es aber noch nicht.
Okay. Und das heißt, diese Mitarbeitergespräche werden dann von euch gemacht oder von den fachlichen Leitungen in den jeweiligen Praxen?
Genau, von den Führungskräften tatsächlich. Also Eva und ich machen das mit den Praxisleitungen, heißt das bei uns. Und die Praxisleitung dann mit den jeweiligen Therapeutinnen und Therapeuten in der Praxis.
Ich mir vorstelle, ich habe in so einem System noch nicht gearbeitet, dann würde ich denken, boah, das hört sich jetzt sehr starr an, das ist ja sehr formal. Wie finden eure Leute das, wenn die Gespräche wenn die so strukturierte Gespräche bekommen?
Die Gespräche sind ja wirklich darauf abgezielt, auch Feedback zu geben. Wir finden auch, Feedback ist wichtig. Wir sind ein ganz offenes, transparentes Unternehmen, haben da eine offene Kultur, über Dinge zu sprechen. Und so sollte es eben dann auch einmal jährlich in dem Feedbackgespräch sein. Und ja,
Ja,
dann
aber
gemeinsam
meine
voranzugehen.
Frage war ja, wie finden, was glaubt ihr, wie das für die Leute ist? Also kriegt ihr Meldung, oh, ich habe Angst vor so einem Gespräch. Und wenn das erste Mal ist, könnte ich mir vorstellen, sie aufgeregt, oder?
Ich denke, die meisten haben tatsächlich zuvor Bedenken und sind auch aufgeregt, wissen nicht genau, was kommt. Die Rückmeldungen danach sind aber in der Regel, dass es dann wirklich sinnvolles, positives Feedback ist und dass schöne Rückmeldungen auch kommen, dass Dinge gesehen werden, dass da wieder wertgeschätzt wird, was erfolgt ist. Oftmal wird auch genannt, wow, das hast du dir sogar noch gemerkt, obwohl es ja schon so lange her ist. Und ich finde, das sind dann einfach auch Momente, die es auch wieder schön machen, zusammenzuarbeiten und den Fokus eben auf das gemeinsame Tun zu lenken.
Ja, glaube ich auch. Dieses strukturierte Reflektieren, gemeinsame Reflektieren, das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Ich erlebe immer wieder, dass Leute sagen, oh, und Angst haben, wenn sie es gemacht haben, denken, oh, ist das gut. Und das ist ja, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass ihr es macht. Okay, also ihr steuert, ihr führt aktiv, ihr übernehmt euren Führungsjob, wenn ich das richtig interpretiere. Euer Hauptjob ist wahrscheinlich 50%, 60% eurer Arbeit ist Führung in
Ja.
der Geschäftsleitung. Ja,
Jo, kann
klar.
man so sagen.
Das stimmt. Okay.
Wir sagen auch ganz gerne immer, wir geben die Leitplanken im Unternehmen vor und dazwischen können sich dann auch die Führungskräfte, die Praxisleitungen bewegen und sich vor allem auch gerne mit einbringen.
Ja, ist auch genau das, worum es geht. Okay, hast du vorhin erzählt, ihr macht Workshops. Was heißt das denn?
Genau, nachdem wir ja sehr regional oder von der Distanz her sehr weit verstreute Standorte haben, ist es uns trotzdem wichtig, dass die Leute alle regelmäßig zusammenkommen, um sich auch zu vernetzen, weil wir das tatsächlich auch bei so einer größeren Praxisgruppe als Vorteil sehen, dass man da ein riesiges Netzwerk an Wissen auch hat, das wir auf jeden Fall immer fördern möchten, dass das geteilt wird und haben da verschiedene Formate im Jahr. Einmal ist es unser sogenannter internationaler Workshop tatsächlich, also da sind wir einmal im Jahr irgendwo in Europa für ein paar Tage unterwegs. Lass uns da tatsächlich auch gut gehen. Das soll auch so ein bisschen ein Dankeschön sein. Ich selbst als Nicht-Logopäde kann das ja gut sagen. Ich habe sehr hohen Respekt vor diesem Job. Das ist ein sehr wichtiger Job, ein sehr sozialer Job. Ich sage mal, ich verstecke mich immer lieber hinter meinen Excel-Tabellen, PowerPoint-Präsentationen und so weiter. Deswegen höchste Anerkennung, 7, 8, 9 Patientinnen und Patienten am Tag da zu therapieren und auch mit deren Schicksalen umzugehen. Deswegen möchten wir es auch nutzen, um mal so ein bisschen zu reflektieren, Danke zu sagen, jeder sich mal selbst auf die Schulter klopfen kann, zu sagen, was man im letzten Jahr erreicht hat, plus auch da wieder die Leute zusammenbringen, und auch zu schauen, wie wir unser Unternehmen zusammen voranbringen können. Also da sind wir wieder bei dem Thema, dass es uns wirklich wichtig ist, dass sich jeder einbringen kann und sagen kann, was läuft gut, was läuft nicht so gut.
Wie viele Leute seid ihr aktuell? 40?
40, 40,
Ja.
genau.
Okay, das heißt, ihr geht mit 40 Leuten nach Malle, Paris, was auch immer. Okay.
Genau.
Okay,
haben
also.
einige Reihen im Flieger mittlerweile besetzt. Wir wurden auch schon angesprochen, ob wir eine Schulklasse
Auch schön.
sind.
Das kann man hinterher fragen, wie alt die, eure Leute sind. Ja.
Ja, genau.
Es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, Florian hat ja auch gute Connections in die Flugbranche, deswegen kriegt er ja günstiger. Kriegst du günstigere Preise für Flieger? Nee.
Tatsächlich für Gruppenbuchungen jetzt sehr, sehr
Ja.
eingeschränkt, aber durch Kontakte habe ich da
Ja.
noch ein paar Möglichkeiten.
Okay, also das heißt, ihr fliegt mit der ganzen Truppe, dann macht ihr da was, habt ihr irgendwie einen Workshop-Raum oder einen Platz, wo ihr was machen könnt, macht ein bisschen was inhaltlich und macht dann auch viel drumherum. Ja. Okay.
Genau richtig. Ja.
Das ist der internationale Workshop. Okay, was haben wir denn noch so an Workshops?
Wir haben noch das Inhouse-Seminar. Auch da kommen wieder alle Praxen zusammen. Mittlerweile haben wir da zwei Dozenten oder Dozentinnen parallel laufen, haben also zwei Seminare und bilden uns so logischerweise weiter. Und im Anschluss ist es uns auch wichtig, wieder ein kleines Team-Event zu machen und da zusammenzukommen.
Meistens, das seid ihr auch in Kombination mit der Weihnachtsfeier. Also das findet immer so im Spätherbst, November statt und dann kombinieren wir das gleich noch mit der Weihnachtsfeier.
Ja, cool. Und das heißt, wir hatten ja gesagt, zu Anfang hast du deine Praxis aufgemacht und hast kein Problem gehabt, Leute zu finden. Da war das Problem eher, Patienten zu finden. Heute ist es umgekehrt. Heute haben wir viel zu viele Patienten. Wenn man auf eure Seite geht, dann sieht man auch, man kann sich auf die elektronische Warteliste eintragen. Ihr sagt gleich, wir haben keine Termine. Schreib dich gleich hier rauf. Das geht gar nicht. Wenn du heute Leute suchst, wie findest du heute Leute?
Tatsächlich finden wir mittlerweile sehr viele über die Kontakte, also auch von den Therapeutinnen und Therapeuten, dass sie jemanden kennen, weiterempfehlen. Das hat uns in den letzten Jahren sehr gut geholfen. Auch Praktikanten und Praktikantinnen waren oft mal da und haben gesagt, ja, ich bin bald fertig, kann ich zu euch kommen? Oder umgekehrt sind wir auf die zugegangen. Natürlich aber trotzdem auch zum Teil noch über normale Ausschreibungen, die Standardwege.
Wichtig ist da tatsächlich einfach ein Netzwerk. Wir sind ja auch vertreten auf dem DBL-Kongress zum Beispiel. Da ist jetzt gar nicht vordergründig die Idee, an Kolleginnen und Kollegen zu kommen, aber sich einfach bekannt zu machen in der Branche und das natürlich als größere Praxisgruppe dann schon einfacher möglich. Und dadurch ergibt sich dann immer, ach, da kenne ich doch den, der den kennt und so weiter. Und ich hatte letztens ganz interessante Antwort im Bewerbungsgespräch von einer Kollegin, die gemeint hat, als ich gefragt habe, wie sie auf uns gekommen ist. Wir wussten schon, sie wurde empfohlen von einer Kollegin, aber sie hat eben auch auf einem Stellenportal uns gesehen und ihre Mutter hat in einer Praxis unseren Flyer gesehen, tatsächlich für Patientinnen und Patienten. Und da sieht man schon, das ist dann von mehreren Ecken und das ist eigentlich so das, was wir verfolgen und was eigentlich ganz erfolgreich ist, wenn man da.
Eine Kollegin hatte uns auch auf dem DBL-Kongress kennengelernt, war dann noch im Studium und 1,5 Jahre später kam sie auf uns zu, meinte, ah, vielleicht erinnert ihr euch noch an mich, damals hatten wir Kontakt, ich bin jetzt fertig oder ich suche jetzt, wie sieht's denn bei euch aus? Und ja, dann haben wir sie natürlich auch gerne genommen.
Empfinden die Leute das als Vorteil, dass ihr mehrere Standorte habt, oder schreckt das eher ab?
Also wir kommunizieren das immer sehr oft was, oder sehr, sehr genau, was unser Ziel ist oder was wir erreichen wollen, was unsere Vorteile und aber natürlich auch Nachteile sind. Darüber brauchen wir ja nicht sprechen. Und dementsprechend kommt das schon in sehr großen Teilen sehr gut auch an, weil man einfach bestimmte Dinge umsetzen kann, die man als kleine Praxis nicht umsetzen kann. Aber uns ist ganz wichtig, dass wir am Anfang an, da nehmen wir uns auch sehr viel Zeit in den Gesprächen immer, dass man weiß, was einen erwartet, weil es natürlich nicht für alle was ist. Ja.
Was wäre der Nachteil?
Der Nachteil ist, dass die Inhaberin oder der Inhaber nicht direkt in der Praxis ist und immer sofort im persönlichen Kontakt erreichbar ist, sondern dann vielleicht nur per Teams, was dann so eine technische Hürde für jemanden vielleicht sein mag.
Ja, klar. Aber ihr habt ein sehr junges Team. Ich vermute, bei den jungen Leuten ist Teams kein Problem, ne?
Ja,
Genau.
also
Also
ich denke,
Teams
ja.
ist so ein Videokonferenzsystem für alle, die jetzt nicht
Ja.
da sich genau beschreiben, ein Videokonferenzsystem, mit dem man Teams zusammenschalten kann in verschiedenen Standorten. Und das, was auch wir sind jetzt hier gerade verbunden über Zoom, das ist sowas Ähnliches. Also, ja, ich habe das neulich, habe ich irgendwie in einem Seminar gefragt, nutzt ihr sowas? Und da, nein, also normale Praxen nutzen sowas nicht. Macht ihr auch telemedizinische
Wir bieten
Interventionen?
es an, ja. Tatsächlich stößt es jetzt nicht auf ganz großen Anklang bei den Therapeutinnen und Therapeuten, aber auf jeden Fall bieten wir es an.
Wie ist es bei den Patienten? Wollen die das?
Viele sind sehr skeptisch, manche sind aber auch sehr offen.
Und medizinisch, wie würdest du es medizinisch beurteilen? Ist das eine gute Idee, da sowas zu machen? Also könntest du mich jetzt logopädisch therapieren, so hier am Video?
Also ich denke, dass man sehr, sehr viel auch mit den digitalen Hilfen gut umsetzen kann mittlerweile. Ein wenig ist natürlich der Kontakt schon auch ein Thema. Ich glaube, wenn man sich jetzt persönlich gegenüber sitzt, gerade wenn ja auch Einschränkungen bei dem Patienten, bei der Patientin sind, dann ist es nochmal ein ganz anderes Interagieren oder auch bei jüngeren Patienten oder Patientinnen ist der persönliche Kontakt schon auch nochmal ausschlaggebend. Aber nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel bei myofunktionellen Störungen sehr gute Erfolge. Auch da kann man ja jederzeit nah an die Kamera dran gehen und alles im Mundraum zeigen. Also vieles ist da gut umsetzbar.
Okay, wenn wir schon bei dem Thema sind, welche Formen von Behandlung habt, Logopädinnen haben ja das große Glück, dass sie Parallelbehandlungen machen können, was ja finanziell hochinteressant ist, weil der Minutenpreis einfach mal richtig knackig hochgeht. Deswegen meine Zauberfrage an jede Logopädin, die ich treffe: Wie viele Parallelbehandlungen macht ihr denn so prozentual gesehen von euren ganzen Behandlungen?
Tatsächlich relativ wenig, weil auch die Kolleginnen und Kollegen sagen, dass es natürlich ein größerer Aufwand ist, in einer Gruppe zu arbeiten. Man muss im Hintergrund vielleicht irgendwie mehr besprechen, mehr klären organisatorisch. Man muss sich auf jeden individuell auch ein wenig vorbereiten. Man kann ja jetzt nicht nur für alle gleichermaßen alles gleich machen. Das liegt uns ja auch sehr am Herzen, individuell auf den Patienten einzugehen. Und daher ist es tatsächlich bei uns gar nicht so groß.
Okay, aber ihr habt eine elektronische Warteliste. Das heißt, ihr habt Patienten auf der Warteliste. Ihr könntet die behandeln, wenn ihr es organisieren würdet. Tut es aber nicht. Da wäre jetzt so meine Frage. Ich hätte jetzt gedacht, dass gerade eine Kette wäre für mich so prädestiniert dafür, so ein Projekt zu machen, wo wir sagen können, hey, als Kette können wir die organisatorischen Rahmenbedingungen so machen, dass man auch Parallelbehandlung gut machen kann.
Tatsächlich kommt da wieder so ein bisschen ins Bild, dass wir da auch auf unsere Therapeutinnen und Therapeuten eingehen. Also wir haben das schon durchaus angesprochen, haben auch die wirtschaftlichen Vorteile, wobei man auch da ein bisschen aufpassen muss. Das macht nicht in allen Konstellationen wirtschaftlich Sinn, ehrlich gesagt. Zumindest wenn wir den Kolleginnen dann auch da noch was geben wollen dafür, dass sie auch Gruppen übernehmen, dann ist es nicht in allen Konstellationen sinnvoll. Aber letztendlich kommt wirklich das Feedback auch aus den Teams, dass es nicht wirklich gewünscht ist. Und dann wollen wir natürlich auch auf unsere Kolleginnen und Kollegen eingehen und sagen, okay, wir haben euch die Vorteile gesagt, die wir aus Unternehmenssicht sehen. Letztendlich müsst ihr das dann aber auch als Team und auch die Praxisleiter dann entscheiden, wie es gemacht wird.
Okay, das heißt, eure Leute können da auch mitbestimmen und werden dann nicht von
Richtig.
euch verdonnert, so und so viel zu machen.
Richtig, genau.
Ja, okay. Was für Patienten kommen denn zu euch? Habt ihr eine bestimmte Klientel oder sagt ihr, guten Tag, wir machen Logopädie und wenn eine Logopädie-Verordnung hat, der kann bei uns aufschlagen? Oder habt ihr Spezialisierungen oder Schwerpunkte?
Also im Großen und Ganzen kann letztendlich jeder mit jedem Störungsbild zu uns kommen, von sehr klein bis ins hohe Alter. Aber nichtsdestotrotz haben einige Therapeutinnen und Therapeuten bei uns Spezialisierungen, haben sich da in einigen Gebieten dann mehr weitergebildet, eben weil eventuell ein hohes Patientenaufkommen da ist oder weil sie sagen, ja, das ist mein Steckenpferd, da habe ich Lust drauf, das möchte ich machen.
Ich habe auf eure Seite geguckt und unter Therapie findet man dann Kinder- und Jugendtherapie und Erwachsenentherapie. Also ihr fangt schon an, Klientel zu differenzieren, was nicht normal ist, was nicht alle machen. Habt ihr Standardpläne für Therapie? Also bei einer Kette würde ich jetzt erwarten, dass ihr sagt, okay, wir versuchen eine rudimentäre Grundstrukturierung von Therapien zu kriegen, oder macht das jeder Therapeut oder jede Therapeutin für sich alleine?
Da ist uns ganz, ganz wichtig, dass die Praxisleitungen immer Ansprechpartner für die Therapeutinnen und Therapeuten sind. Das heißt also, jeder Therapeut oder Therapeutin plant für sich die einzelnen Therapien, geht da auf die einzelnen Ziele ein, welche Methoden, welche Konzepte gewählt werden. Auch das ist uns wieder sehr wichtig, dass jeder vielfältig und eigenständig arbeiten kann, dass es da nicht heißt, das und das musst du nehmen oder irgendjemand vorgibt, dass das das Erfolgreichste wäre, aber der Therapeut es leider nicht so mag. Also das ist uns wichtig, dass jeder wirklich für sich selbst entscheiden kann, was er gerne nutzt und wie er fortschreiten möchte. Nichtsdestotrotz ist Qualitätssicherung aber sehr wichtig, dass in One-to-ones, also regelmäßigen wöchentlichen Besprechungen oder auch in der wöchentlichen Teamsitzung in der Praxis dann die Patiententhemen besprochen werden können, Nachfragen gestellt werden können und natürlich auch Fortbildungen belegt werden können.
Messt die Ergebnisse?
Das ist dann mein Part, genau. Ist jetzt die Frage, welche Ergebnisse, aber ich würde behaupten, wir sind schon relativ gut aufgestellt diesbezüglich, um Ergebnisse zu messen, zum Beispiel auch über Patientenzufriedenheitsbefragungen, die wir schicken und dann auch regelmäßig auswerten, auch mit den Praxisleitungen besprechen, auch auf unserem Workshop, unserem internationalen Workshop dann immer vorstellen, relativ transparent auch. Und ja, da vor allem auch die schönen Rückmeldungen, die größtenteils wirklich sehr schön sind, auch wieder mitzugeben und damit sie
Merkst
die
du
Kollegen
Unterschiede
Freunde
zwischen
sind.
den Stand, also wenn man jetzt Patientenzufriedenheitsmessung macht, was sozusagen die einfachste Variante ist, merkt ihr Unterschiede zwischen den Standorten? Gibt es also wahrnehmbare Unterschiede, die über das Maß von Messfehlern hinausgehen?
Ich glaube, manches Feedback war zu den Räumlichkeiten eventuell unterschiedlich, aber tatsächlich zur Beurteilung der Therapie und ein wenig der Persönlichkeit des Therapeuten oder der Therapeutin ist es praxenübergreifend wirklich sehr ähnlich und positiv vor allem.
Ja, das glaube ich. Das ist ja naheliegend. Im Gesundheitswesen ist ja immer positive Rückmeldung, weil die Beziehung zu den Therapeuten sehr eng ist. Das muss positiv sein. Dann wäre es dramatisch, wenn es nicht auch nur
Ja.
ansatzweise positiv wäre. Wie sieht's aus? Macht ihr sowas wie Evidence-Based Practice? Also wie sorgt ihr dafür, dass ihr irgendwie, gibt es eine Vorgabe von euch, welchen fachlichen Rahmen ihr berücksichtigt, oder macht das jede Therapeutin oder jeder Therapeut für sich selbst?
Jede Praxis macht das für sich im Endeffekt. Das ist uns, wie gesagt, auch ganz wichtig. Wir geben die Leitplanken vor und jede Praxis soll trotzdem so eine eigene DNA im Endeffekt entwickeln und soll sich selbst entscheiden in Absprache mit der Praxisleitung, wie sie das machen. Was wir tatsächlich auch haben, ist natürlich eine Datenbank, wo wir auch Material zur Verfügung stellen, wo wir sagen, was uns einfach wichtig ist bei bestimmten Störungsbildern, dass sich da auch jeder nochmal ein bisschen dran orientieren kann, wenn er oder sie das möchte. Genau.
Ja, schön. Als ich auf eure Internetseite gegangen bin, da bin ich über das Ferienprogramm 2 bis 6-wöchige Intensivtherapie gestolpert. Wie ist sowas entstanden? Ist das ein Projekt?
Also auch das kam tatsächlich von einer Kollegin aus einer Praxis. Wir beurteilen ja natürlich immer Prozesse, zum Beispiel eben Belegung in den Ferien. Wie machen wir das am besten? Wie läuft das am besten? Und da kam sie eigenständig auf uns zu und meinte, sie hat ja eine Idee. Einfach dieses Programm, was zwar schon bestand mit Intensivtherapie in den Ferien, das noch viel weiter auszubreiten, das groß zu machen, das publiker zu machen, und hat da eine kleine Kampagne, sage ich mal, gestartet, hat einen Flyer optisch entworfen, der dann natürlich einerseits auf die Website mit eingespielt wurde, aber auch an Kooperationspartner geschickt wurde, natürlich an Bestandspatientinnen und Patienten oder auch ehemalige oder Geschwisterkinder und so weiter, einfach um da ein breites Spektrum zu haben. Und auch da fanden wir einfach das Einbringen der Kollegin so spannend mit ihren eigenen Ideen und mit ihrem Tatendrang, dass wir das sehr gerne unterstützt haben und dann eben auch für die anderen Praxen wieder bereitgestellt haben und so vervielfältigt haben.
Ist das jetzt eine GKV-finanzierte Geschichte oder ist das Selbstzahler?
GKV.
Ja, okay.
Und wer natürlich bereit wäre, darüber hinaus noch selbst zu zahlen, wäre natürlich auch möglich, aber an sich ist GKV basiert.
Das heißt, wie viel Prozent eures Umsatzes macht ihr mit GKV?
90%
Ja,
ungefähr.
denke ich. Ihr habt auf eurer Internetseite einen Punkt, der heißt Stimmcoaching. Was ist das?
Genau. Wir bieten einerseits für Firmen oder auch Privatpersonen als Selbstzahlerleistung Stimmcoaching an. Das bedeutet, dass Bereiche von Haltung, Atmung, aber auch natürlich Präsenz, Rhetorik, Kommunikation mit aufgenommen werden, um gezielt entweder auch Gruppen zu schulen oder auch Einzelpersonen zu schulen für ihren Berufsalltag.
Warum macht ihr das? Ihr habt doch reichlich zu tun. Wir haben eine lange Liste von GKV-Patienten. Warum bietet ihr jetzt sowas zusätzlich an? Oder ist
Tatsächlich
es Zufall?
zwei Punkte. Der eine Punkt ist, auch da kamen Kolleginnen auf uns zu, die gesagt haben, sie hätten auf sowas Lust, sie möchten das gerne machen, was wir natürlich gerne wieder unterstützen, weil wir mal sagen, lieber Stärken bei Kolleginnen und Kollegen ausbauen, als an Schwächen zu arbeiten, ist so unser Credo ein bisschen. Und das zweite Thema ist auch so ein bisschen die Unabhängigkeit tatsächlich auch von GKV-Leistungen. Dann weiß ich, wie sich die Zukunft entwickeln wird, was kommen wird. Und mit zunehmender Größe hat man natürlich auch so ein bisschen das Risikomanagement im Blick. Und da wollen wir natürlich auch schauen, dass wir so ein bisschen uns unabhängig machen, um auch sichere Arbeitsplätze zu schaffen, wenn es vielleicht mal irgendwann unruhiger werden sollte, was man einfach mal im Blick haben muss, auch wenn wir alle nicht hoffen, dass es kommt.
Ja, genau. Aber wenn die GKV sagt, wir haben keine Kohle mehr, dann ist irgendwann auch
Dann haben wir ein anderes Problem. Nein, aber es geht tatsächlich auch so, es kann ja auch sein, wie es vor 30 Jahren war, dass auf einmal Zuzahlungen nochmal dazukommen, wo dann einfach ein Teil der Patientinnen und Patienten wegbricht, was natürlich dann bei einer kleineren Praxis nicht so einen Ausschlag macht wie bei uns. Also das muss man schon ganz ehrlich sagen. Wir haben ja relativ viele Patienten, die wir im Jahr behandeln. Und wenn da mal angenommen 10, 15% wegbrechen, hat es bei uns natürlich einen anderen Auswirkung als in der kleineren Praxis.
Ja,
Und deswegen
klar.
wollen wir da einfach so ein bisschen unabhängiger werden.
Ich gehe mal kurz auf dieses, also eure Patienten sind sozusagen die Patienten, die alle auch haben. Wenn ich jetzt bei euch anfange, es gibt einen Punkt bei euch, der heißt Karriere auf der Internetseite. Da gibt es ein Future-Stipendium, man kann irgendwie Jobs an. Wie ist denn das? Kann ich bei euch aufsteigen? Also der Vorteil in der Kette gegenüber einer normalen Praxis ist ja, dass in einer normalen Praxis ich sozusagen immer im gleichen Job bin, mehr oder weniger, während in einer Kette hat man ja tendenziell die Möglichkeit, Karriere zu machen. Wie mache ich denn Karriere bei euch?
Genau, das ist tatsächlich ein Vorteil für diejenigen, die das auch möchten, natürlich. Man fängt als Therapeutin oder Therapeut an, kann dann erstmal als stellvertretende Praxisleitung in ein bisschen Führungsverantwortung und Management schnuppern. Wenn das dann was ist, kann man zur Praxisleitung werden. Ganz neu für den fränkischen Raum gibt es jetzt auch so eine Regionalleitung, die dann im Endeffekt so zwei, drei, vier Praxen, je nachdem, wie groß das Ganze wird, betreut. Und da kann man durchaus natürlich auch dann die Anzahl der Therapien reduzieren und mehr Führungs- und Managementverantwortung übernehmen, wer das möchte. Also das.
Merkt ihr das, dass es attraktiv ist für Leute, dass Leute das gut finden? Oder ist
Ja,
das.
also größtenteils schon. Manche sagen, nee, ich möchte mich lieber fachlich spezifizieren. Auch das geht natürlich bei uns. Fachtherapeutin werden, machen auch einige. Das ist ja immer so das Thema, so die generalistische Karriere versus die spezialisierte Karriere. Aber das kommt schon gut an und haben auch wirklich einige Kolleginnen und Kollegen Interesse, die Karriereleiter etwas weiter hinaufzuklettern.
Macht sich das auch monetär bezahlt oder macht es sich nur durch Verlagerung
Ja.
der Aufgaben bezahlt, auch monetär
Nee,
macht es sich?
tatsächlich auch monetär natürlich. Also
Monetär,
das ist uns auch
monetär.
ganz wichtig, wenn man Personalverantwortung bei uns ist tatsächlich so. Vielleicht auch noch ein kleiner Unterschied zur reinen fachlichen Leitung, die es ja oft gibt an anderen Standorten. Bei uns, wir nennen das Ganze Praxisleitung, weil man auch disziplinarisch die Führungsverantwortung für sein Team hat und das soll sich natürlich dann auch monetär natürlich bemerkbar machen.
Ja, spannend. Wie viel Prozent eurer Leute, wenn ihr es aufteilen solltet, wie viel Prozent eurer Leute haben Interesse an sowas und wie viel Prozent sind lieber fachlich spezialisiert?
Vielleicht fast sagen 50-50, Eva, ne? Hätte ich jetzt mal so ungefähr gesagt.
So in etwa, ja.
Ja, schon spannend. Ja, vielleicht ist die Verkettung und die Möglichkeit, solche Karriere zu machen, auch eine gute Möglichkeit, Leute im Job zu halten, die sonst womöglich rausgehen, weil sie sagen, nur Therapie reicht mir nicht. Das könnte ja auch eine Antwort auf Fachkräftemangel sein, zu sagen, wir schaffen größere Institutionen, die es ermöglichen, einen Durchlauf zu machen. Ich glaube, das ist eine der Argumente, die für eine Verkettung sprechen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Okay, jetzt können wir mal die betriebswirtschaftliche Frage stellen. Lohnt sich das, eine Kette zu betreiben?
Die Frage ist, was heißt lohnt
So,
sich?
oder soll ich
Also
lieber?
mache ich mal als BWLer.
Ja.
Also ich sage es mal so, wir sind, Eva und ich, wir sind sehr stark auch intrinsisch motiviert, das Ganze zu machen. Natürlich lohnt sich das auch wirtschaftlich, dass wir davon gut leben können. Da brauchen wir auch nicht drüber sprechen, sonst würden wir das wahrscheinlich auch nicht machen, weil auch sehr viel Verantwortung, sehr viel Blut, Schweiß und Tränen dazu gehören. Das muss man auch ehrlich sagen. Das ist ja schon eine Verantwortung auch für 40 Kolleginnen und Kollegen, zumindest wenn man das Ganze auch ernst nimmt. In der vergleichbaren Position in der freien Wirtschaft würden wir als Geschäftsführer deutlich mehr verdienen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber gerade Eva ist ja auch als Logopädin mit Herzblut dran. Uns macht es wahnsinnig Spaß, was aufzubauen, auch als Unternehmer zu fungieren. Von daher, für uns lohnt es sich. Wirtschaftlich ist es okay, aber wie gesagt, aus intrinsischer Motivation ist es für uns genau unser Ding.
Jetzt würde ich gerne noch mal die Antwort von Eva als
Ja,
Logopädin
genau.
auf diese Frage haben.
Also, ich finde, über die Größe kann man tatsächlich natürlich einiges gestalten, hat aber auch auf anderen Seiten wieder mehr Ausgaben. Also, einiges hält sich, glaube ich, die Waage. Ich glaube, in manchen Bereichen hat man dann einfach die Möglichkeit, was zu investieren und in anderen Möglichkeiten, aber wiederum sind da eher größere Kosten vorhanden. Was uns ja eben auch wichtig ist, ist, dass das Geld, was da ist, auch an die Kolleginnen und Kollegen weitergegeben wird. Denn auch da ist ja wieder das Thema Wertschätzung so, dass es wichtig ist, dass jeder auch für seine gute Arbeit und sein Einbringen gut entlohnt wird.
Okay. Ich glaube, wir haben ein gutes Bild bekommen und ich finde, das habt ihr sehr schön erklärt. Das kann ich mir gut vorstellen, wie das bei euch läuft. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie ist denn das, wenn Ehemann und Ehefrau, also oder lebt, ich weiß nicht, ob ihr verheiratet oder nicht, aber doch, ihr seid beide gleich. Insofern seid ihr wahrscheinlich verheiratet. Okay. Wie ist denn das so, wenn man so als Ehepaar zusammenarbeitet? Ist das nicht nervig, dann abends vorm Fernseher oder was immer ihr abends macht, dann auch mal darüber zu reden? Das Schlimmste wäre, dass Florian morgens aufwacht und du sagst, Eva, ah, verdammt, ich glaube, wir haben gleich einen Termin oder so, wenn man noch im Bett liegt. Das stelle ich mir ganz
Ja, so
furchtbar
eine
vor.
Art. Manchmal ist es tatsächlich so, ne, man sitzt abends auf der Couch und irgendeiner hat noch einen ganz, ganz wichtigen Gedanken, den er unbedingt loswerden muss, aber der andere hätte eigentlich gerne schon so einen entspannten Couchabend schon. Ja, da müssen wir, glaube ich, beide als Ehepaar immer gucken, dass sich das die Waage hält und dass wir so unsere festen Zeiten haben, wo wir Dinge besprechen und uns darauf fokussieren. Aber ja, wie du vorhin auch gesagt hast, Florian, wir sind da so intrinsisch motiviert und sind einfach in den Themen drin, dass uns manches dann irgendwann im Kopf rumgeht und wir das dann einfach rauslassen und auch wenn es abends auf der Couch ist.
Okay, das heißt, ihr macht das, ihr mischt privat und, also ihr habt vorhin von Work-Life-Balance für eure Leute gesprochen, aber ihr habt einfach Bock zu dem, was ihr macht und zieht das einfach durch und völlig egal, ob es nun privat oder beruflich ist, ihr macht einfach, oder?
Genau, also ich würde es auch so sagen, es ist tatsächlich auch so, wie du es auch gesagt hast, dass wir auf der Couch jedem mal was einfällt, wo dann vielleicht auch der andere gerade keine Lust drauf hat. Ich denke, da ist auch Kommunikation wieder der Schlüssel. Generell brennen wir für unser Unternehmen und dementsprechend ist es kein großes Problem. Und wenn es halt mal ein Thema ist, wo sagt, nee, jetzt ist für mich echt mal gut, dann muss man das einfach gegenseitig sagen und akzeptieren dann auch. Und das kriegen wir soweit ganz gut hin, auch wenn natürlich immer Luft nach oben ist, aber das läuft ganz gut, ja.
Okay, wenn jetzt hier Leute uns zuhören, die sagen, okay, ich will auch eine Filiale machen, was ist der Tipp? Wie kommt man zu einer guten Filiale? Was ist das
Kommen wir zu
Geheimnis?
einer guten Filiale. Ich denke, sehr viel Recherche im Vorfeld erstmal, ob der
Und auch so,
Standort gut ist.
ja, genau, Standort und was
Genau,
noch?
also Standort, auch ob es potenzielle Kolleginnen und Kollegen gibt, wenn man es ein bisschen größer machen möchte. Das ist auch immer ganz wichtig. Und
Sehr
ansonsten
viele
am
Strukturen und Prozesse einführen, dass vieles wirklich sehr transparent ist. Ich finde, in der kleinen Einzelpraxis kann man Individualentscheidungen treffen und auch mal so Ad-hoc-Entscheidungen, aber in einer größeren Praxis oder einer Filiale sind auch wirklich Standardwerte wichtig, von denen man natürlich auch abweichen darf, aber dass sowas einfach auch besteht und verlässlich ist, ist wichtig.
Ich denke auch, dass man auf jeden Fall das Wachstum gemächlich angehen sollte. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Wir sind ja historisch wirklich gewachsen, Stück für Stück. Man muss immer wieder Prozesse nachziehen, wie du es auch gesagt hast, Eva. Immer wieder schauen, dass auch die Menschen zusammenpassen, weil wir haben mit Menschen zu tun, nicht nur mit Patientinnen und Patienten, sondern auch mit Kolleginnen und Kollegen. Und auch diese müssen sich an die neue Situation gewöhnen. Und ich denke, da ist es wirklich wichtig, das Ganze Stück für Stück zu machen und
Kommunikation
zu
ist
schauen.
auch ein ganz wichtiges Thema über die Dinge. Warum mache ich was? Worauf will ich hinaus? Warum geht was nicht? Wo sind Grenzen und warum sind die Grenzen da? Oder auch Zukunftsvisionen. Was kann ich in Zukunft machen, wenn ich das und das tue? Das sind auch Dinge, die gerade in einer Praxengruppe oder einer Filiale wichtig sind.
Eva, du hast gerade über Zukunft gesprochen. Eine Zukunft für Logopädinnen ist ja die vollständige Akademisierung, würde ich mal schätzen. So, ja, in 3, 4, 5 Jahren müsste das ja eigentlich abgeschlossen sein. Und dann kommt ja der Direktzugang. Bereitet ihr das heute schon irgendwie vor? Habt ihr Lust auf Direktzugang? Findet ihr das doof? Wie sieht es aus?
Ich denke, es bringt natürlich viele bürokratische Erleichterungen, das definitiv. Ich glaube aber, dass es auch ein wenig, dass auch Ärzte oder Ärztinnen darauf achten müssen, dass auch Patientinnen und Patienten zur Logopädie kommen, die vielleicht eher abwehrend sind oder abwartend, nicht, dass die ein wenig untergehen.
Also, du siehst schon die Gefahr, dass die Tatsache, dass Leute direkt zu dir kommen müssen, dann die Zustromgeschichten verändern sich dann, die Pipeline wird anders, ne?
Genau.
Ja.
Also, und ich sehe Vorteile, Nachteile gleichermaßen auch.
Okay. Wird sowas bei euch intern diskutiert oder wartet ihr, bis es konkreter wird?
Teilen wir auf den Workshops und tatsächlich auch insbesondere auf unseren Führungskräfte-Workshops. Das ist vielleicht auch noch ein Thema. Wir haben auch einmal im Jahr einen Führungskräfte-Workshop, wo wir mit allen Praxisleitungen zusammenkommen, wo wir dann nochmal so ein bisschen übergeordnetere, strategischere Themen besprechen. Da stellen wir sowas durchaus auch vor, ja, und diskutieren es dann auch.
Okay. Ihr habt vorhin über Qualitätsmanagement gesprochen. Florian hat das, glaube ich, gesagt. Macht ihr einen Qualitätsbericht über eure Ketten, über eure Praxen?
Also,
ja,
wir
jetzt auch
legen
mal.
da, sage ich mal, danke. Wir legen da sehr viel Wert drauf, dass es intern in den Praxen erfolgt. Einen Bericht legen wir da jetzt nicht ab. Wir sind ja auch eher ein lockeres und offenes Unternehmen. Aber ganz wichtig ist, dass es eben in den One-to-Ones oder in den Teamsitzungen viele Gespräche über die Qualität der Therapie, über die Abläufe in der Praxis gibt, dass auch ich im operativen Bereich da viel nachhake, ob da sozusagen irgendwelche Themen aufkommen. Also das ist uns ganz wichtig, dass da vor allem die Praxisleitung der Ansprechpartner in jeder Praxis ist, um diese Themen aufrechtzuerhalten. Einerseits das im therapeutischen Bereich, aber ansonsten sind Florian und ich, sage ich mal, übergreifend über Abläufe und Prozesse in den Praxen da, um die Qualität zu sichern. Einmal vieles immer zu hinterfragen, zu reflektieren, zu überlegen, muss man da nochmal was justieren, auf jemanden zuzugehen, ein Gespräch zu führen oder, wie du eben gerade auch gesagt hast, im Führungskräfte-Workshop mal große Themenblöcke zu haben, wo man sagt, hey, das sollten wir irgendwie jetzt optimieren, das sollten wir angehen. Was machen wir denn jetzt?
Das ist natürlich, was man in der Kette anders machen kann, als wenn man es allein macht. Das ist ganz klar. Hey, es gibt Vor- und Nachteile. Heute haben wir kennengelernt, was für Vorteile es gibt. Eva, Florian, vielen Dank, dass ihr uns habt teilhaben lassen an euren Erfahrungen, dass ihr so offen mit mir unterhalten habt und dass ihr den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zugehört haben, eine Chance gegeben habt, zuzuhören, wie das geht. Und ich bin sicher, dass, wenn jemand Fragen hat, er sich noch an euch wenden kann, oder?
Das auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Also wir sind immer an Verknüpfung, Vernetzung interessiert. Jederzeit gerne auf uns zukommen.
Ja, jederzeit, auf jede Art und Weise. Danke, Ralf, auch an dich.
War sehr schön, sehr angenehm.
Gut, sehr schön. Dann sagen wir Tschüss an unsere Zuhörer und Tschüss in die Runde. Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war OP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.